Ladies and Gentlemen, willkommen beim Strength and Skills Podcast, dem besten Podcast der Welt. Heute mal zur Abwechslung, I am back mit eurem Host Dennis und meinem Co-Host slash Host Nick Tibusek.
Yeehaw!
Yeehaw! Boah, feels so weird.
Das erste Mal, dass du das anmoderiert hast. Geil!
Ja, ich weiß nicht, ob das gelungen ist oder nicht. Ich werde sicher nicht. Ja, war es wunderschön.
Sehr gut. You begin?
I begin. So, heute haben wir einige Sachen zu besprechen. Erstens, wo ist Dennis die ganze Zeit geblieben? Ja, dazu kommen wir eh gleich. Und heute haben Nick und ich einige Fragen vorbereitet. Und zwar drei Fragen, die ich gern Nick stellen würde und drei Fragen, die mir gern Nick stellen würde. Und ja, wir werden sie beantworten. Ich kenne die Fragen nicht, die mir Nick stellen will. Nick kennt meine Fragen nicht. Und ja, das wird ein Spaß. Und ich glaube, das ist eine Serie, die wir dann weiter führen werden, auch mit euren Fragen. Und also so eine richtige Ask-Serie, wo du die Möglichkeit hast, den Weighted-Experten zu fragen oder mich
Oder
zu
den
fragen.
Skill-Experten.
Genau, oder den Skill-Experten.
Also, wenn ihr gerne uns Fragen stellen möchtet zu spezifischen Themen, dürft ihr das sehr gerne machen. Schickt die einfach entweder über Instagram oder per Mail an uns. Ihr findet in den Shownotes alle Daten dazu. Ja, das ist eigentlich so das Ding. Ja, Dennis, wo zur Hölle warst du die letzten 7 Folgen?
Ja, ich war eh da, aber ich schließe gerade mein Pharmaziestudium ab, wie vielleicht einige von euch wissen, und habe eine letzte Riesenprüfung noch vor mir und habe die letzten 1,5 Monate eigentlich mit Lernen verbracht und bin nicht aus dem Haus und werde den nächsten Monat noch weiter lernen, wobei ich jetzt mir eine bessere Zeiteinteilung habe, sagen wir, und etwas weniger trainiere und dadurch eigentlich jetzt schaffe, also wieder mir Zeit genommen habe, Podcasts aufzunehmen und ein soziales Leben zu haben, weil das ist mir echt abgegangen, ja. Also ich war hier und gleichzeitig nicht hier.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, es freut mich auch, es hat mir gefehlt. Aber englische Episoden haben wir geschafft, zwei aufzunehmen.
Ja, stimmt.
Ja.
Das ist Gott sei Dank wenigstens das.
Ja, geht sie euch anhören? Da reden wir über RP und hier, by the way.
Vielleicht nehmen wir das auch mal auf Deutsch auf, aber vielleicht auch nicht. Besser, du hörst beide Podcasts.
Ja, genau. Oder stell eine Frage: Was ist denn eigentlich RPE?
Scheiße.
Scheiße. Okay.
Wollen wir beginnen?
Ja, wir wollen beginnen.
Wir beginnen unsere neue Reihe Ask Nick, Ask Dennis.
Ja.
Und, ich bin frech, ich fange jetzt einfach an, dir eine Frage zu stellen.
Ja, ich habe Angst.
Meine erste Frage, die interessiert mich tatsächlich sehr. Dazu muss man ein bisschen Hintergrund erklären. Dennis ist ja jemand, der eigentlich aus dem Skill-Bereich kommt und dementsprechend der Kerl hat Beine geskippt. Und er hat dann irgendwann angefangen, Beine zu trainieren. Ich glaube, ab September, August.
September, seit 4 Monaten, sagen wir jetzt dezent eigentlich. Das wäre das
Und
schwer.
er hat gefühlt immer im Kopf gehabt, dass das seine Skills komplett versauen wird, wenn er das tun wird. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel mit Lennart, der früher bei uns war und den wir dann an Dennis abgegeben haben, weil es Sinn gemacht hat, weil Dennis einfach der bessere Skill-Experte ist, dass Lennart halt Beine hat und dass das eigentlich in seinen Skills nicht beeinflusst hat, von meiner Sicht aus. Und ich würde eigentlich sehr gerne von dir jetzt mal so aus den rückblickenden Monaten hören, wie viel Einfluss hat das Beintraining auf deine Oberkörperperformance? Also mir ist durchaus bewusst, dass du deutlich weniger jetzt machst mittlerweile, weil du jetzt gerade mal einfach mal ein bisschen anderen Fokus gelegt hast. Aber auch so im Hinblick von dem, was du bei deinen eigenen Athleten siehst, die ja auch durch die Bank weg alle mittlerweile mehr Beine auch trainieren. Was hat das für wirklich für einen Einfluss?
Okay, sehr schöne Frage. Also, ich glaube, da muss man wirklich zwei große Unterscheidungen machen. Eben jemand wie mich, der wirklich jahrelang Beine geskippt hat und danach ins Beintraining reingegangen ist und also nicht erstens das Volumen, die zentrale Fatigue und dann das Gewicht, das dazugekommen ist. Man muss auch sagen, ich habe 10 Kilo zugenommen. Und das macht einen enormen Unterschied. Und das ist jetzt nicht...
Aber bitte nicht falsch verstanden wird, dass der Dennis nur 10 Kilo an den Beinen zugenommen hätte.
Genau, genau. Das wäre abartig. Aber meine Körperfettverteilung geht eher in Richtung Beine. Also ich bin oben noch eigentlich dafür, dass ich 10 Kilo zugenommen habe. Echt noch sehr, sehr lean. Nicht wie davor. Aber es hat sich halt viel jetzt, nicht Muskelmasse, an den Beinen angesetzt, aber auch im Oberkörper. Also es ist viel Gewicht dazu gekommen und ich glaube, das ist auf jeden Fall zu respektieren, weil 10 Kilo, ob du jetzt Beine trainierst oder nicht Beine trainierst, du 10 Kilo zunimmst, das macht im Skill-Bereich einen riesen Unterschied. Also das mal vorweg, weil das geht jetzt nicht, das muss jetzt nicht Hand in Hand gehen. Hätte ich weniger gegessen, dann wäre mein Gewicht nicht so drastisch gestiegen. Also ich muss sagen, es hat für mich echt eigentlich einen großen Unterschied gemacht. Anfangs vom Fatigue-Level her, einfach weil ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt mal das Training fast an meinem klassischen Training anzuhängen. Oder eben wie mein Coach gesagt hat, okay, ich baue es dir mal ein und wir schauen, wie du drauf reagierst. Und es hat mich ganz ehrlich hart zerfickt. Ich habe halt dann auf 8 Tage, 6 Tage die Woche trainiert und mit den ganzen Uni und Coaching nebenbei und Wochenendjob und allem ist das wirklich schnell viel geworden und habe halt gesagt, ja, na, wir müssen da runterschalten und haben dann auf einen 4-Day per Week runtergeschalten, was das von der jetzt Fatigue her sehr schön eingegrenzt hat und sagen wir, von der Müdigkeit her spüre ich Squats auch nicht so heftig, während der Deadlift, der auch dazu gekommen hat, mich am Anfang sehr, sehr getrashed hat, bis ich mich an die Bewegung gewohnt habe. Also ich glaube, das Erste, was zu beachten ist, wenn eine neue Bewegung dazukommt, die so fatiguing ist, wirst du darunter einfach vom Performance-Level in Müdigkeit drunter leiden, aber man gewöhnt sich daran. Zweitens, ich habe weniger Skills trainiert und Gewicht zugenommen und ich muss sagen, also man muss da, glaube ich, Skills unterscheiden und sich anschauen, wie stark man davor auch in dieser Skill war. Jemand wie ich hatte um die 3 bis 5 Sekunden Full Planche, irgendwo in der Richtung. Meine Planche ist komplett flöten gegangen. Das muss ich sagen. Ich habe sie weniger gemacht, aber durchs Deadliften zum Beispiel oder Squatten, wo die Hüftstellung ein bisschen anders ist, auch die Schwierigkeiten am Anfang gehabt, wieder das mit dem PPT gut zu verstehen. Und meine Hüften, also ich habe einfach mehr Muskel da, aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich es ansteuern soll im Planche. In anderen Bewegungen geht's und ich gewöhne mich dran. Aber das ist einfach so ungewohnt halt. Ich spanne die Beine an und ich spüre meine Adduktoren. Da ist einfach etwas dazwischen, das davor nicht war und ich kann sie nicht zusammendrücken, wie ich davor konnte. Und das ist total ungewohnt und das bringt mich total raus. Und ich weiß nicht, wie hoch oder tief ich mit meinen Beinen zum Beispiel bin. Und ich habe jetzt Planche auch nicht wirklich viel trainiert. Ich sage allgemein den Kunden und ich sehe bei meinen Kunden, ich habe einige, die pur Skill-Training machen und wenig Beine, dass natürlich der Progress bei einigen Skills hauptsächlich etwas schneller ist. Zum Beispiel, ich glaube, Planche ist da wirklich ein großes Beispiel, also ein großes Thema, weil wirklich ein kleiner Unterschied im Gewicht unglaubliche Unterschiede in der Skill machen kann. Und einfach, wenn ich jetzt 10 Kilo schwerer bin, tue ich mir mit einem Straddle selber schwer, weil ich es wenig trainiert habe. Hätte ich es mehr trainiert und konstant implementiert, dann wäre es kein Problem gewesen, aber ich hatte andere Ziele. Sachen wie der Frontlever zum Beispiel, viel weniger. Ich hatte auch über 20 Sekunden Frontlever und ich kann ihn immer noch gut halten. Aber das ist einfach, weil ich einen größeren Buffer hatte, den ich ausnutzen konnte an Gewicht und trotzdem mein, sagen wir, Rückentraining, Planche ist auch unglaublich spezifisch, während ich trotzdem einfach viel Heavy Pull-Ups, viel Heavy Chin-Ups gemacht habe. Und One-Arm Pull-Up zum Beispiel, wo ich jetzt 4 Monate lang Chin-Ups gemacht habe, bin ich einfach die Pull-Up-Bewegung jetzt nicht so gewohnt und bin im Schließen des Pull-Ups, also des One-Arm Pull-Ups nicht so stark, kann ihn trotzdem mit 10 Kilo dazu gut ziehen, hatte aber davor fast 10 One-Arm Pull-Ups pro Arm und habe 10 Kilo Zusatzgewicht hochziehen können, kann mich jetzt, wo ich 10 Kilo schwerer bin, sehr gut hochziehen, also leichter als mit 10 Kilo damals als Zusatzgewicht, aber es fühlt sich natürlich trotzdem schwierig an und ich glaube, eine Sache, die ich eben von meinen Athleten gesehen habe oder auch allgemein Leuten wie Eric Neri oder so, die viel mit Gewichtschwankungen ausprobiert haben, selber eben auch Beine trainieren und viele Skills trainieren, haben gesagt, dass in Front spürst du relativ wenig Unterschied, bis du dezent deinen Rücken weiter trainierst und brav Front trainierst. Planche und One-Arm-Pull-Up sind eine ganz andere Geschichte. Also da macht 1 Kilo halt einen riesen Unterschied. Und das ist aber jetzt so zu sehen, ich habe davor nicht Beine trainiert und ich war 7 Jahre lang auf einem bestimmten Gewicht. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und von Anfang an das Beintraining reinbekommt, wir die Gewichtszunahme langsam kontrollieren und die Strukturen sich langsam daran gewöhnen, sicher wird er etwas länger brauchen. Also da gibt es keinen Zweifel und ich sehe es auch, Leute, die Beine trainieren, brauchen halt auch einfach etwas länger, weil erstens sie trainieren mehr, da ist mehr Volumen und das ist einfach so. Zweitens ist da etwas mehr Gewicht dran. Und das macht natürlich den Prozess auch etwas länger, aber sie werden halt erstens dadurch auch durch die Skills massiver, weil sie müssen mehr Gewicht halten und zweitens können sie dann beides. Und ich würde dann jemanden eben empfehlen, der wirklich ein Athlet sein will, nicht so wie ich vor einem Jahr, der die Hälfte des Trainings nicht gemacht hat, dann, dass du anfängst und du sagst, ja, okay, ich bin bereit, etwas mehr Zeit zu investieren, aber dafür kann ich meine 200 Kilo squatten und danach hänge ich mich dran und mache einen Front-Lever-Pull-Up. Und ja, also genau, ich glaube, es ist halt so, einige Leute sind genetisch mehr dafür geschaffen, bestimmte Skills zu lernen als andere. Leonard zum Beispiel, nimmst du hin, für ihn war der Frontlever ein Kinderspiel, er arbeitet jetzt zum Beispiel an der Planche und da spürt er halt seine fette Haxen schon. Und das hängt dann von Person zu Person ab. Einige haben halt dann streiten mit dem Frontlever länger, aber kriegen die Planche eigentlich sehr leicht hin. Aber es ist nie zu vergessen, dass es extra Gewicht ist und wenn du dir jetzt 2 Kilo an die Beine strapst. Ich habe früher so trainiert, also als ich sehr, sehr stark im Frontlever war, hatte ich Cavigliere auf Italienisch, diese Ankle Weights. Und ja. ich hab mit denen Frontlever halten können, Puls machen können und so weiter und so fort und das als Conditioning verwendet. Und also es ist absolut möglich. Aber man muss die Strukturen darauf vorbereiten und weil es ein Prozess ist, der langsam passiert, weil man baut nicht von einem Tag zum anderen Muskel in den Beinen auf und du stehst auf und hast plötzlich solche Haxen und kannst nichts mehr tun und du langsam dich dran gewöhnst, ist es absolut machbar, aber also hauptsächlich, weil ich weniger Skills gemacht habe, muss ich sagen, habe ich viel verloren, bin aber komplett zuversichtlich, dass wenn ich mehr Skills mache, sie wiederkommen und dass ich massiver, stärker bin und dass ich auch einfach mehr kann und mehr, sagen wir, all around mich als Athlet betrachte einfach. Ja, ja. Also ich glaube, das war genug als Antwort.
Geil, sehr, sehr umfassend, mega geil. Ich glaube, da kann der Zuhörer viel, viel draus ziehen, sehr nice.
Es ist eine Sache, die sage ich immer beim Quali-Call zum Beispiel. Also, wenn du entscheidest, Beine zu trainieren, dann musst du betrachten, dass einige Skills auf jeden Fall etwas länger dauern könnten. Es muss ja nicht unbedingt so sein, aber es macht einen Unterschied. Also, das habe ich auch zum Beispiel bei meinem Coach Leo gemerkt, der jetzt eben über 200 Kilo deadliftet, und er hat gesagt halt auch, und er hatte über 10 Sekunden Full Planche, also der macht einen 3x oder 5x 10 Full Planche, der hat halt auch einfach Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen, weil mehr Masse dran ist. Straddle ist aber zum Beispiel kein Problem, weil einfach ein größeres Buffer da war, mit dem du arbeiten konntest. Und wenn du dich applizierst und wieder mehr Zeit darin investierst, dann kommst du wieder hin. Aber das hängt dann von deinen Prioritäten ab.
Ja. Sehr geil.
So, dann fangen wir. Soll ich dich mal fragen?
Do it.
So, eine eher ernährungstechnische Frage. Wann einen Kaloriendefizit eher einstellen bei einem Athleten? In einer Phase, wo sie eher ein hohes Volumen haben oder eher in einen, sagen wir, Intensity-Zyklus, wo deine Präferenzen liegen, dann abgesehen vom Wettkampf jetzt und warum?
Grundlegend würde ich das tatsächlich, also ein Kaloriendefizit ist ja quasi immer erstmal für den Zuhörer, das ist ja immer eine Diät, das heißt, du möchtest, dass derjenige einfach abnimmt. Ja? Mhm. Ob das einfach nur ein Gewichtsding ist, weil eine bestimmte Gewichtsklasse erreichen soll, oder ob das halt einfach auch ist, weil derjenige halt einfach ein bisschen zu viel Körperfett hat und das beseitigen möchte. Mhm. Grundlegend ist es eigentlich die smarteste Art und Weise, das in, ja, also es kommt ein bisschen drauf an, die Antwort ist immer, es kommt ein bisschen drauf an, aber smart wäre es tatsächlich, das Ganze in einer Phase zu haben, wo du schon durchaus ein gewisses Volumen im Training hast, weil du dadurch immer einen höheren Calorie-Output hast. Mhm. Das macht schon sehr viel Sinn. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen so gestalten, wenn du jetzt meinetwegen einen Wettkampfathleten hast, dann hat er ja zum Beispiel eine Off-Season. Und in der Off-Season macht es schon durchaus auch mal Sinn, dass man einen Ticken mehr Kalorien zu sich nimmt, um eben mehr Muskelmasse aufzubauen. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo der Athlet gerade steht. Mhm. Du kannst das Ganze aber auch so gestalten, dass du beispielsweise dem Athleten in der Off-Season eher mehr Volumen reingibst und dann eine gewisse Zeit lang ihm zum Beispiel einen Minicut reingibst und du so vielleicht, lass es mal 16 Wochen komplett ihn aufgehen lässt und dann nach auch eine Minicut-Phase hinten dran hängst.
Ja, und die Minicut-Phase würdest du im Training wie einstellen? Also eher weiterhin auf hohes Volumen halten oder jetzt das Volumen ein bisschen cutten, weil er hat am Ende Hunger und tut sich schwer?
Nee, also wenn es um Volumen geht, ist es immer okay, auch ein bisschen Hunger zu haben und auch ein Kaloriendefizit. Das geht schon klar. Da wirst du in der Regel, wir reden ja jetzt nicht von einer Wettkampfdiät fürs Bodybuilding, dass du jetzt so eine krasse Leistungsdefizite dabei haben, wenn du das Ganze gut gestaltest und dann musst du halt dem Athleten auch so ein bisschen mitgeben, wie er was, wann, wo timet. Ja, also wie er zum Beispiel seine Makronährstoffe dann timen kann, um möglichst wenig Leistungseinbrüche zu haben, wobei man da auch ganz klar sagen muss, da ist extrem viel Kopfsache. Die meisten Leute denken, ich bin jetzt on Diet und bin sofort schwach, und das ist nicht so.
Ja.
Also ich kenne genug Beispiele von Leuten, die auch im Bodybuilding, die haben teilweise bis zu 3 weeks out vom Wettkampf, und das ist ernsthaft mal wirklich tief unten mit Kalorien, immer noch PRs gescheppert. Also das geht schon, wenn dein Kopf bereit dazu ist. Und, dementsprechend würde ich jetzt nicht an Volumen sparen, weil du dadurch, wenn du das Volumen drin hast, natürlich auch dafür sorgst, dass du den Körper immer daran erinnerst, hey, Wir brauchen
Muskel.
Ja, das ist extrem wichtig. Das ist das, was du eigentlich in der Diät auch eher machen solltest, dass du durchaus einen Ticken mehr Volumen drin hast. Mhm. Das geht immer, je nachdem, wo man diese Phase gerade ansiedelt. Aber grundsätzlich macht es eigentlich schon mehr Sinn, durchaus ein höheres Volumen zu haben, wenn man in einer Diät ist.
Ja. Gefällt mir. Sehr schön. Sehr schön. Next one.
Yes. Ich hau dir wieder was um die Ohren. Das ist jetzt quasi eigentlich so eine Art Gesundheitsfrage. Wie viel Fokus sollte ein Skillathlet?
Jetzt hängt's. Ja, es geht wieder.
Es geht wieder. Perfekt. Wie viel Fokus sollte ein Skillathlet auf diese klassische Mobility und Stretching legen? Wie viel würdest du grundsätzlich erstmal jemandem empfehlen? Es geht rein um Oberkörper. Mhm. Was wären so vielleicht so drei Go-To-Übungen, wo du sagen würdest, so die sind so eine gute, das würdest du den meisten Menschen empfehlen zu machen?
Mhm, okay. Also, Mobility ist, sagen wir, für einen Skillathleten eigentlich echt wichtig. Sagen wir hauptsächlich eben, wenn es um bestimmte Figuren geht, damit die passen. Also nehmen wir jetzt den Handstand, der
ja
die Skill ist, von dem dann vieles ausgeht. Und da eine schöne Line zu haben, ist absolut wichtig. Einfach, wenn du jetzt schöne Ergebnisse produzieren willst und einfach damit Sachen clean und impressive aussehen. Weil Banana Handstand hat man ja am Anfang viel gesehen, aber das hat sich mit der Zeit dann einfach geändert. Also ich würde an erster Stelle alles stellen, was den Schultergürtel und Wirbelsäule-Mobilität hauptsächlich im oberen Part angeht. Und da einige Übungen, um die schön aufzustretchen und einfach um eine gute Line haben. Also Dislocation mit Loop Band. Als zweites würde ich, und das ist eine Sache, die habe ich selber erfahren müssen, also bei Planche und noch mehr Maltese, wenn man viel in dieser Protraktion arbeitet, also erstens wirklich verstehen, was Depression heißt, auch wenn du in Protraktion mit dem Schulterbretter bist. Das ist jetzt nicht pure Mobility, aber Ansteuerung komplett wichtig, weil dadurch extrem viele Impingements entstehen im Planchen und das viele Leute ignorieren, weil die Schulter, weil die Bizepssehne dadurch extrem gereizt wird. Und wenn man die Planche richtig ansteuert, dann wird der Serratus anterior sehr, sehr stark angespannt. Und der gehört geöffnet und sogar ein bisschen durchmassiert ab und zu. Der spannt sich sehr, sehr leicht an und der blockiert dich dann wirklich. Dann kann es sein, dass sich die Subscapularis-Sehne zum Beispiel entzündet. Also wirklich diese Areas, unglaublich wichtig. Da kann man sich zum Beispiel gegen eine Wand lehnen, stretchen, Lat-Stretches machen, das hilft auch extrem, einfach um diese Teile offen zu halten und durchmobilisieren. Genau. Ich glaube, das sind die zwei größten Sachen. Dann, wenn man viel am Bizeps arbeitet, den Brachialis, unglaublich wichtig, den zu konditionieren und dafür Stretches machen, damit du auch in der Planche eine schöne Extension in den Ellenbogen hast. Das ist jetzt nicht nur eine optische Komponente, sondern wenn du es immer Bandarm machst, weil dein Bizeps eben auch zum Beispiel verkürzt ist und du dann mal in die Hyperextension reinrutscht, wenn du gerade eine extreme Belastung drauf hast, so entstehen Verletzungen. Also ja, und durch die viele Protraktion und eben vielleicht auch viele Dippen, ich glaube, das ist der andere also ein anderer Grund, wo viele Probleme rauskommen und viele Leute das ignorieren, ist der Pectoralis Minor. Ja. Der zieht halt immer die Schulter rein. Du bist viel in Protraktion im Planche. Du siehst auch, schau dir die Planche an, die Schultern sind immer komplett nach vorne gedreht. Das ist ein anderes Problemkind. Und der ist auch echt leicht eigentlich zum Ausstretchen. Also und zu mobilisieren, durchmassieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, diese drei sind die großen It. Was man viel sieht, halt Leute, ich zum Beispiel, sind sehr, sehr rigide in diesen Strukturen, weil sie das sehr viel gemacht haben. So rigide sein hilft dir sogar ab und zu, eine Skill zu halten. Leider ist es so, weil du dich fast in diese Position besser einklemmen kannst, weil du da nicht raus kannst. Aber Langzeit bringt dir das halt absolut nichts außer Verletzungen.
Ja, sehr geil.
Ja. Ich glaube, ja, den Trizeps. Trizeps ist oft für Ellenbogenprobleme da, aber ich glaube, das ist eher dann ein Weighted Pull-Up, One-Arm-Pull-Up eben Problem. Also da hilft Trizeps-Stretchen ab und zu Wunder, habe ich gemerkt.
Ja.
Weil der lange Kopf des Trizeps eben da auch sehr, sehr stark belastet wird.
100%.
Ja.
Sehr geil. Das hat mir gefallen. Sehr schöne Antwort. Danke.
Ja, gerne, danke. Ich sollte mehr auf mich selber hören. So. So, jetzt vielleicht, das ist schon ein kleines Takeout zu weiteren Episoden, die wir aufnehmen werden. Aber das ist mal eine ganz spezifische Frage über deine Lieblingsassistenzübung, um das Closing des Pull-Ups zu stärken. Also die Schließbewegung des Pull-Ups. Weil die kann echt gemein sein.
Puh. Ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsübungen dazu sind, ich würde tatsächlich sagen, Banded Pull-Ups.
Banded Pull-Ups.
Aber mit einem Resistant Band, das halt benutzt wird, wie man ein Resistant Band, wie der Name schon sagt, benutzen sollte.
Mm-hmm.
Nicht als Hilfe, sondern tatsächlich als ein Hindernis.
Als ein Widerstand.
Wirklich. Genau. Also, ja. So dass du die oberste Phase deiner Zugbewegung damit nochmal erschwerst.
Mm-hmm.
Und dann lernst, weil das ist, glaube ich, etwas, das sehr vielen Pullern durchaus passiert. Die sind stark und die sind vor allem oftmals stark im unteren Bereich, aber die haben dann oben einen Geschwindigkeitsverlust und werden, oder beziehungsweise einen Zugverlust und werden nur noch durch ihre Grundgeschwindigkeit, die sie in den unteren zwei Dritteln aufgebaut haben, durch den dritten Teil getragen. Und man muss oftmals lernen, diesen dritten Part nochmal wirklich anzusteuern, dass man da weiter zieht.
Mhm.
Ja, das lehrt dich ein Banded Pull-Up großartig.
Mhm.
Und ich habe da tatsächlich mit relativ vielen Sachen rumgespielt und habe auch ausprobiert, ob das vielleicht besser funktioniert mit Holds oben, ob das besser funktioniert mit 1,5 Reps und so Sachen.
Mhm.
Aber man muss ganz klar sagen, Holds oben sind ganz oft echt ein ganz ekliges Ding für Ellenbogen.
Ja.
Die 1,5 Reps sind ganz oft, dass die dazu führen, dass der Athlet die Technik versaut mit der Zeit. Weil du
für mich persönlich, ich mag zum Beispiel die 1,5 Reps sehr, aber unglaublich aufpassen, auch da mit dem Volumen, einfach, weil Leute zerficken sich da gern die Ellenbogen, ja.
Exactly, das wäre der nächste Punkt, wo ich hingekommen wäre, weil auch da ist die Belastung auf den Ellenbogen sehr stark und die langfristig angenehmste Art und Weise, wo diese Athleten eigentlich den größten Risk-Benefit-Ratio so haben, ist tatsächlich am Ende der Banded Pull-Up, der sehr angenehm wirkt, aber trotzdem genug Stimulus erwirkt, dass der Athlet dort oben trotzdem stärker wird.
Mhm. Ja. Was hältst du von, Ring Rows mit zum Beispiel Top Holds oder so.
Absolut, geil. Mhm. Also es gibt verschiedenste.
Ja, 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 genau.
Also es gibt so viele Möglichkeiten, da dran zu arbeiten, aber das wäre so meine Go-To-Übung.
Go-To-Übung, ja, sehr cool, sehr cool.
Wir haben noch einer gefragt, Herr Piccolo.
Sorry. Es hat dazu gut gepasst.
Yes, gut. Dann habe ich tatsächlich eine letzte, dritte Übung. Frage.
Die chinesische magische Übung.
Und die ist jetzt ein bisschen eklig und gemein, mhm. aber ist gemeiner an ganz viele Skillathleten. Mhm. Wie siehst du zusätzliche Spielerei im Training, aber eben auch im Alltag mit diesem klassischen, ich mache jetzt mal random eine Planche auf einem großen Platz in Wien oder solche Sachen. Ich bin in einer größeren Umgebung und muss jetzt random mal zeigen, dass ich diese Sachen auch kann. Wie ist deine persönliche Stellung dazu?
Verdammt. Okay. Ja. Also ich glaube, ich habe in diesem Bereich also wirklich, da muss man durch. Jeder, glaube ich, der Freestyle Calisthenics gemacht hat und Freestyle Calisthenics liebt, hat das im Kopf gehabt, halt, es sieht einfach geil aus und es ist impressive. Und ich war oft genug bei irgendeinem Abendessen oder so und, oh, du machst den Sport und zeig mal was vor. Und ich war zum Glück immer halt halbwegs gescheit und habe gesagt, ja, na, ich muss dafür echt mal lang aufwärmen, bevor ich sowas mache. Aber du kannst dir mein Instagram anschauen. Wenn du ein wirklicher Athlet bist und wirklich ein Ziel verfolgst und das intelligent machen willst, ist das kompletter Bullshit. Und das muss mal so gesagt werden. Natürlich, es gibt Zeit und Platz für Spielereien, aber das soll trotzdem in einem bestimmten Rahmen geplant sein. Also, wir können jetzt Achim hernehmen, der ist ja bei mir und der ist ein Athlet, der Spielereien liebt über alles. Planches auf Fingern, auf Bäumen, keine Ahnung, überall. Und er hat auch selber gemerkt in diesen 3 Monaten Coaching, jetzt sind wir schon im 4., wie einfach konstante Arbeit sich auszahlt. Und würde er jeden Tag da rausgehen und entscheiden, er macht Blödsinn, da kommt halt nichts raus. Und ich habe ihm gesagt, ja schau, jetzt machen wir mal 2 Monate, hältst du dich wirklich komplett an. Am 3. Monat, wo dann du wirklich ausgelaugt wirst und die Densität ganz hoch bist, kannst du in der letzten Loading Week einfach mal die einen Nachmittag nehmen und tun und lassen, was du willst halt. Und dann kommt eben Deload und du kannst dich erholen. Und wenn es ab und zu so ist, dann passt es voll. Aber ich habe es absolut stark bei meinen Athleten gemerkt, die oft Shows haben zum Beispiel und immer wieder bei Shows sind und immer wieder dort 100% geben müssen und Bewegungen machen, mit denen sie noch nicht, also die ich sie nicht trainieren lasse, dass das erstens zu Überlastungen geführt hat, zu komplette Einbrüche im Training. Also ich hatte Athleten, die haben halt in einer Zeit, und das würdest du nicht meinen, aber in einer Zeit, wo sie viele Shows hatten, einfach ihr Training so in den Keller gegangen ist. Oder wenn sie Wettkämpfe hatten, wo sie dann Skills gemacht haben, für die sie noch nicht bereit waren, und dann ganze 2 bis 3 Monate gebraucht haben, um wieder wirklich technisch dort zu sein, wo sie waren, weil sie immer wieder sich falsche Bewegungsmuster eingeeignet haben, weil sie noch nicht bereit sind für diese Skills. Also ich würde sagen, wenn ihr es macht, dann macht nicht den, es ist halt, man ist unter Leuten und man will zeigen, was man machen will, dann mach auch, was du wirklich beherrschst. Nicht etwas, wo du wirklich gute 5 Sekunden oder 10 Sekunden halten kannst. Ein Frontlever jetzt unaufgewärmt ist für die meisten Leute, also für mich zum Beispiel nie ein Problem gewesen, einfach weil ich diese Bewegung gut spüre. Für eine Planche muss ich mich eine halbe Stunde aufwärmen, sonst reiße ich mir alles raus. Und dann kann ich einen 3 Sekunden Frontlever halten und das ist okay und das macht weder meinem Training etwas noch mir selber was, wenn es einmal so ist. Aber ich kann den halt 20 Sekunden lang halten. Und wenn ich aber jetzt eine Planche raushaue, eine Full Planche, wo ich eigentlich die ganze Zeit nur noch im Straddle trainiere in meinem Training oder gar nicht im Advanced Tuck, ja, dann erstens, du riskierst dich zu verletzen, zweitens halt, ja, das ist halt nichts. Also es hat seinen Platz, aber man muss es intelligent angehen und es ist nicht, ich bin jetzt mal einfach unter Freunden und ich hau das ohne Ende raus, weil bis du jung bist, kannst du es machen und irgendwann einmal beißt dich das im Arsch und dann zahlt man die Konsequenzen und die ganzen Leute, die sich in diesem Sport verletzen, es kommt meistens aus sowas. Man macht mal was, wo man unaufgewärmt ist, man zieht ein Hefesto oder so und es macht einen riesen Unterschied. Also ich habe echt bei einigen Athleten, ich wusste, es macht einen Unterschied, aber ich war geschockt, wie lange einige Athleten gebraucht haben von mir, um sich davon zu erholen. Also von einer intensiven Trainingsphase und die Überlastungen, die sie hatten, wie viel wir drumherum dann arbeiten mussten, weil sie halt ihre Shows hatten und ich ihnen natürlich sage, ja, gebt nicht Gas, aber dann sind, weißt du, die ganzen Menschen dort und du bist vor Hunderten und Menschen und dann ist Adrenalin auf 9000 und dann haust du halt raus und ich meine, sind dann jüngere und es ist natürlich verständlich und ich will ihnen den Spaß nicht nehmen, aber es hat Konsequenzen und damit müssen sie dann leben.
Ja, ja. Sehr gerne. Gute Antwort. Das war wichtig. Das war wirklich wichtig.
Also ich bin sehr diplomatisch und ich glaube, das war diplomatisch genug, aber einige Sachen gehören gesagt. So, bei dir ist halt weniger das Risiko, dass jemand entscheidet, einfach mal mitten auf einem Platz einen 80-Kilo-Typ zu nehmen und den hochzuziehen einfach, weil ich kann 80 Kilogramm Pull-up.
Nein, also das ist Gott sei Dank anders. Ja. Es ist weniger Show-off-Sport. Mhm, ja. Leistungsbezogener Sport und das, ja, also,
ja. Ja, ey, das Freestyle-Szene ist ja auch so. Es geht um Show.
Ja.
So. Nick, jetzt mal eine persönliche Frage. Wie lang ist dein Femur eigentlich? Kidding. Was war bisher dein geilster PR?
Boah. Mein geilster PR? Scheiße. Boah, es gibt einige.
Musst einen auswählen. Einen.
Ich glaube tatsächlich, es gibt einen PR, den vergisst man nie. Und der ist für jeden der allererste geile PR. Und das ist no shit, aber es ist der erste Muscle Up. Ist es.
How cute. Also,
es ist leider Gott, ich habe noch ein Video davon, wie ich den das allererste Mal mache und das war, keine Ahnung, also der ist nicht schön, der ist mega gekippt und, aber ich bin das erste Mal über die Stange gekommen und das war so geil. Das war so der Wahnsinn. Ich glaube 2014, das erste Mal, damals in Wetzlar noch in der Halle, an einer viel zu niedrigen Stange eigentlich. Wenn ich das heute technisch angucke, ich frage mich wirklich, wie ich da hochgekommen bin. So, also es macht eigentlich keinen Sinn, aber es ging. das Video gucke ich heute noch gerne an, tatsächlich. Ja. Immer wieder mal. So, Facebook schlägt dir sowas ja auch immer wieder mal vor. Und das muss ich sagen, war ziemlich einer der geilsten, vielleicht der geilste PR ever.
Geil.
Dicht gefolgt von der 200% Kilo, 200%
Squat.
Squat-Beuge.
Ich dachte, du würdest den sagen. Es war eh das, so das kommt da, oder sowas ein Schnulziges wie meine erste Masse.
Es tut mir leid.
Also ich erinnere mich gar nicht an meinen ersten Massennamen.
Das, ja, für mich war das, ich habe da wirklich sehr lange für gebraucht. Über ein Jahr oder so. Ich bin ja eh in allem sehr, sehr langsam im Lernen.
Vielleicht,
Vorteil ist, weil ich halt anderen Menschen viel besser
beibringe. Absolut, absolut, ja. Vielleicht erinnere ich mich sogar. Ich bin mit dem Fahrrad, weil ich konnte sie nicht daheim machen. Ich habe immer nur daheim trainiert. Bin mit dem Fahrrad einfach mal zum Park gefahren und ich habe mich hochgezogen. Und das war's. Das war richtig traurig. Aber ich konnte schon hohe Pull-ups, weil eben daheim so hochgezogen, wie es ging. Und dann... ja, es war noch im Bozen damals, glaube ich. Im Sommer. Aber ich habe mich schon... Also, ich habe mich gefreut. Ich habe damals halt leider nichts gefilmt. Das würde ich mir eh nicht gerne ansehen. Ich bin sicher, mit so Chicken Wing rauf, dann habe ich Schulterprobleme bekommen. Ich erinnere mich eher am Aftermath.
Chicken Wing war meiner nicht.
Nein?
Das sagen, er war nicht Geil. Chicken Wing, sondern er war tatsächlich einmal drüber, aber er war halt eine Todeskippe. Also, ja. Das war ganz ja. Aber das ist so ein PR ist immer sehr, sehr schön, weil du wirst sehr geil belohnt für eine sehr lange Zeit der Arbeit.
Ja,
und wenn ich heute darauf zurückschaue, ich meine, ich habe regelmäßig PRs mittlerweile. So. Das ist sehr normal geworden.
Ja.
Weil wenn du mit strukturiertem Training arbeitest, hast du halt alle paar Wochen PR. Das ist halt so.
Konstant, ja.
Also jetzt nicht in jedem Lift dauernd. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche in dem gleichen Lift steigere, sondern du hast in allen möglichen Sachen immer mal wieder ein PR.
Ja.
So, und du kommst auch mit, wenn du das mittrackst. So, das ist halt eine schöne Sache. Wenn ich bei uns reinschaue, ich meine, unsere Athleten haben halt wirklich, ich habe eigentlich jeden Tag eine Nachricht, wo irgendein Athlet von mir einen PR macht. Das ist voll normal geworden. So.
Genau.
Also.
Aber ich finde eben, ich glaube, was den Muscle-Up von dann so konstante vielleicht Rep-PRs oder so auch unterscheiden, ist halt wirklich eine Skill zu lernen.
Ja.
Weil das ist ein anderes Gefühl. Also er kannst tun und lassen, was du willst. Das ist ein anderes Gefühl. Ein Athlet von mir hat gestern, der ist, glaube ich, 6 Monaten ins Coaching gekommen, wollte ein Full-Front-Lever lernen, ein One-Arm-Pull-Up und Handstand-Push-Up, gestern in den Tests alle drei geschafft.
Geil.
Und das ist halt dann machst du etwas, das konntest du früher einfach gar nicht. Und das ist halt, ich finde, es gibt einige Zahlen, die zu hitten, die ist genau gleich besonders, eben zu 200% Beuge oder so, das gibt dir genau das gleiche Gefühl. Aber Skills ist, es hat etwas an sich, glaube ich, noch.
Ja. Wobei ich sagen, wenn bestimmte Lifts eine bestimmte Hintergrundgeschichte haben, dann ist es nochmal schöner.
Ja,
also wenn ich
mich
anschaue, bei Alessio zum Beispiel, so, das ist was, wo ich mich regelmäßig extremst drüber freue, wenn der Beuge oder Deadlift PRs hat, weil...
Hintergeschichte, der hat sich ja das Knie.
Er hat bei einem Motorradunfall halt sein Bein zerlegt und dann hat halt jetzt einen Nagel einmal quer durch das gesamte Schienbein durch, so bis hoch ans Knie.
Ja.
Und der musste halt Laufen neu lernen und beugt mittlerweile über Double Body Weight auf Reps.
Ja.
Innerhalb von einem halben Jahr haben wir den da hingebracht. Also der hat angefangen bei, glaube ich, 80 Kilo oder so. Und das sind so Sachen, das berührt mich auch emotional extrem, so weil ich weiß, viel dem das auch selbst bedeutet. So. Und das ist extrem schön, sowas zu sehen.
Ja, absolut. So, das hat Spaß gemacht.
Geil.
Ja.
Schöne Episode. Geil. Also, für euch da draußen, wenn ihr Fragen an uns habt, dann haut die raus. Ja, dann werden wir schauen, dass wir in der Zukunft öfter solche Ask-Episoden machen. Die haut wir raus. Bitte sorgt dafür, dass es ordentliche Fragen werden. Ja, nicht so, wie lerne ich eine Planche? Dafür könnt ihr zu den Influencern gehen. Wir machen die richtigen.
Warum reden wir eigentlich nicht über Game Changers oder so? Diese weißgestellte Frage.
Bitte stellt uns relevante Fragen für. Alles andere wird gnadenlos ignoriert. Wirklich. Ja. Danke.
Danke.
Gut, wir sehen und hören uns nächste Woche.
Auf Wiedersehen.
Dann.